Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Die Australian Open sind vorbei. Jetzt können wir uns endlich mal wieder um das richtige Tennis kümmern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur ersten Ausgabe der Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Hola Andreas.
Hast du überhaupt die Australian Open verfolgt?
Na, selbstverständlich schaut man das doch. Was soll man denn sonst in der Nacht machen?
Genau, das ist es ja. Das habe ich früher auch immer so gedacht. Wenn man nachts wach geworden ist um 3 Uhr, kaum die Augen aufgekriegt, aber der Fernseher musste angemacht werden, damit man Tennis gucken konnte.
Ja, und tatsächlich ist es für uns in Deutschland ja gar nicht so schlecht. Ne? Also Night Session läuft während des Frühstücks und wenn man Zeit hat, ist es ja eine sehr geschmeidige Geschichte, sich da tolles Tennis anzuschauen, wo es dann auf den anderen Plätzen der Welt vielleicht noch nicht so viel los ist.
Nee, genau. Und deswegen haben sehr viele Menschen gesagt, dass sie morgens zum Frühstück immer sehr gerne Tennis geschaut haben. Es hat ein junger Herr die Australian Open bei den Männern gewonnen, der eigentlich das Paradebeispiel ist für diesen Podcast und you heard him here first. Yannick Sinner hat das Turnier gewonnen in Australien. Wir haben hier bei Chip and Charge natürlich ausführlich darüber berichtet, aber nicht ohne Stolz können wir ja verkünden. Er hat ja quasi sein erstes deutsches Interview hier in diesem Podcast gegeben, 2019.
Ob es das erste war, weiß ich nicht, aber es war zumindest einer der ersten und ich kann mir noch sehr gut dran erinnern, das war in Bergamo Anfang des Jahres 2019. Es muss fast mehr oder weniger auf den Tag, dann 5 Jahre her gewesen sein, wo er in diesem Challenger-Turnier in Bergamo teilgenommen hat mit einer Wildcard, wenn ich mich richtig erinnere. Und wirklich kein Mensch diesen Yannick Sinner auf dem Schirm hatte und der hat innerhalb dieses Turniers dann mehr oder weniger alle Leute ja fast weggefegt und hat eine richtig starke Woche gespielt. Und ich habe ihn vor seinem Finale in der Halle getroffen, bei seinem Abschlusstraining quasi. Und ich war also alleine mit ihm und seinem Trainerstab in dieser Halle und konnte dann mit ihm eben dieses Interview führen. Und das war natürlich noch nicht so gedacht, dass das dann mal so eine große Nummer wird, dass der Junge Potenzial hat. Das war klar, dass er auch ein Riesensportler ist, konnte ich da schon erfahren. Also er hat mir dann auch schon seine Skigeschichte und so weiter erzählt, dass er also ein sehr erfolgreicher Jugendrennfahrer war im alpinen Skisport. Und ja, da waren schon ein paar Dinge mit drin. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich noch online, wenn man das jetzt
das
so...
Das ist es, ja. Ja, ich werde es auch in den Shownotes jetzt nochmal verlinken.
Wenn man das jetzt dann vielleicht so hört, ist auch ganz lustig, ne? Ja, also ja. Wie das dann aussieht. Ich habe auch noch die alten Bilder rausgekramt, habe das dann auch selbst auf Twitter noch gepostet und habe dann den Matchball von diesem Finale noch rausgeholt. Also war natürlich ganz nette Erinnerung und ich kann mich, wie gesagt, da sehr gut dran erinnern. Ich habe ihn dann auch später noch im Verlaufe des Jahres, weil es ging ja dann doch relativ schnell, dann auch den Weg auf die ATP-Tour, konnte ihn da auch bei den ersten Turnieren noch mit begleiten, habe ihn beispielsweise, glaube ich, bei einem seiner ersten ATP-Main-Draws in Budapest dann nochmal getroffen. Er hat dann später auch nochmal dieses Heimturnier in Ortisei gespielt, das Challenger-Turnier in Gröden in Val Gardena, was auch ganz besonders war, weil da war er ja schon sehr bekannt und das ist ein Turnier, man muss das sagen, eine kleine Halle, nebenan ist so eine Pizzeria und also da gibt es auch überhaupt gar keinen richtigen Platz, wo dann ja Spieler unauffällig in diese Halle kommen können. Man hat ihn da, glaube ich, dann immer so durch die Hintertür rein und rausgeholt, weil man dann schon gemerkt hat, der Andrang der Zuschauer wäre dann doch sehr, sehr groß gewesen. Und auch da kann ich mir erinnern, war kurz vor dem Finale mit ihm dann noch in diesem Presseraum, kann man nicht sagen, aber hinten bei der Akkreditierung und wo halt ein paar Pressevertreter eben dann saßen, mit ihm dann noch gewesen, weil das, ich glaube, das Finale ein bisschen später angefangen hat. Es hat, glaube ich, sehr stark geschneit und es war, glaube ich, irgendein Problem mit der Halle, ob es dann irgendwo reingeregnet hat, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber das sind so ein paar Erinnerungen, die dann natürlich gekommen sind aus einer Zeit, wo Yannick Sinner dann eben ja erst zu einem richtig etablierten großen Spieler wurde und ja, jetzt ein Grand Slam Champion, und das macht ja diesen Reiz dieser Challenger-Turniere ja eben aus, dass man da diese Stars, die vielleicht bald werdenden Stars oder in Zukunft werdenden Stars, dann eben schon miterleben kann. Und ja, natürlich auch noch eine andere Atmosphäre. Ne? Du warst ja selbst bei den Australian Open und ich kenne das ja auch von den Grand-Slam-Turnieren. Da ist man ja dann als Pressevertreter und Medienvertreter, kommt man ja nicht mehr so leicht an diese Leute ran. Die Interviews werden durch oder die Pressekonferenzen werden durch die jeweiligen offiziellen Pressevertreter dann der Organisationen geleitet. Und es ist natürlich nicht mehr alles so einfach und so leger, wie das natürlich bei so einem Challenger-Turnier dann funktioniert. Und wo man sagt, na, treffen wir uns mal kurz vorm Finale, reden wir mal ein bisschen. Davon ist es natürlich dann sehr weit weg. Und das ist ja das Tolle und auch das Tolle des Arbeitens vor Ort bei diesen Turnieren.
So werden wir Yannick Sinner nicht mehr bekommen für den Podcast. Das, glaube ich, steht fest jetzt inzwischen.
Schwieriger.
Kommen wir dann mal zum Aktuellen, weil während dieser Australian Open haben natürlich auch Challenger stattgefunden. Und ein Challenger war zum Beispiel auf Tenerife. Und dort warst du. Und natürlich warst du auf Tenerife, weil, wie gesagt, Australian Open sind nichts für dich. Du willst dann lieber auf die Kanaren. Und dort warst du vor Ort, und es war ja prinzipiell ein richtig gut besetztes Turnier. Wenn man sich die Namen anguckt, Fabio Fognini an 1 gesetzt, hat sich in der zweiten Runde von Denis Jevseyev dann noch etwas vorführen lassen im dritten Satz. Pedro Martinez war da mit dabei, Leandro Riedi zum Beispiel, der letztes Jahr eine ganz schwache Phase hatte und dort nicht in die Quali reingekommen ist bei den Australian Open. Brandon Nakashima war mit dabei. Also da war wirklich ein richtig gut besetztes Turnier am Start, und das konnte man sich schon gut angucken.
Ja, also ich meine, es ist für die, die den Podcast ja öfter hören, glaube ich, ja sehr bekannt, dass ich ein absoluter Spanien-Aficionado bin. Das heißt, das ist natürlich für mich schon immer wieder ein persönliches Ziel, dort natürlich hinzugehen. Aber davon mal abgesehen, muss man auch wirklich neutral sagen, das ist natürlich schon ein tolles Turnier dort, ne? Und das findet jetzt auch schon seit einigen Jahren, zum Teil eben auch schon parallel immer zu den Australian Open statt. Und das ist ja für die Veranstalter von so einem Challenger-Turnier, vor allem gerade auch in der ersten Woche, natürlich nicht so einfach, weil ganz klar der Fokus der meisten Fans, der Medienvertreter natürlich auf diesem Grand-Slam-Turnier liegt. Und ja, deshalb ist natürlich auch immer so ein wenig die Frage, wie sieht das aus? Wer kommt am Ende tatsächlich? Wir haben letztes Jahr da auch schon mal einen Podcast gemacht. Da war dann zum Beispiel Sebastian Ofner mit dabei. Der kam also dann direkt auch aus Melbourne. Wir haben diesmal auch ein paar Spieler, die also in der Qualifikation der Australian Open gescheitert sind. Und dann muss man überlegen, ist ja Tenerife noch ein bisschen ein Stück weiter, als jetzt nur in Anführungszeichen nach Europa zurückzufliegen, sondern es ist ja tatsächlich eigentlich eine westafrikanische Insel, wenn man es genau nimmt. Und das ist dann schon ein kleiner Husarenritt, den man da hinlegen muss. Du hast es gerade selber hinter dir und das bis nach Deutschland, und selber gesagt, du bist auch noch ein bisschen angeschlagen von seit deiner Rückkehr, was ja auch ganz normal ist. Aber ich glaube, das wird dann auch relativ schnell den Spielern dann auch wieder schmackhaft gemacht, weil wie gesagt, an diesem Obama Tennis Resort, wo dieses Turnier stattfindet, das doch schon sehr spektakulär ist, mit eben so einem Center Court, der mit Palmen eingehüllt ist, der Golfplatz nebenan, und man hat sogar noch von den Tribünen aus Blick auf den Atlantik. Also das ist natürlich schon sehr, sehr reizvoll, und ich glaube, die ein oder anderen Spieler haben dann auch diese relativ strapaziöse Anreise dann auf sich genommen, um dort eben mit anzutreten. Und man muss ja auch sagen, es ist das erste von 3 Turnieren. Es folgen noch 2 Ausgaben, zwar nur der 75er-Kategorie, diesmal war es eine 100er-Kategorie die erste Woche. Es kommen also, glaube ich, ab 18. Februar nochmal 2 Back-to-Back-Turniere, die dann also bis Anfang März hineingehen. Wie gesagt, 75er-Kategorie ist ein bisschen entzerrt, und mal sehen, wer da wieder auftaucht. Die Namen, die du schon genannt hast, gehören natürlich ganz klar zu denen dazu, die hier besonders interessant waren. Fabio Fognini vor allem. Organisiert wird das Turnier ja von einer italienischen Tennisorganisationen oder Tennisveranstaltern, MEF Tennis, die das heißen, die inzwischen also auch eine Tochtergesellschaft, einen Ableger auf den Kanarischen Inseln gegründet haben und deshalb eben auch dort verwurzelt sind mit den Veranstaltern oder eben mit den Verbänden dort auch vor Ort. Und dann dazu natürlich eben auch die Connection, sage ich mal, zu den italienischen Spielern. Follini mit einer Wildcard gekommen, hat eigentlich ganz gut angefangen, ist dann bei einem, du hast gesagt, gegen Yevseyev dann in der zweiten Runde ausgeschieden. Das war so ein Spiel, das ging, glaube ich, ziemlich lang, so bis 11 Uhr abends oder noch länger unter Flutlicht. Dann wurde es schon ein bisschen frisch und das sind dann so manchmal die Bedingungen, da sagt dann Favre, ich finde ihn, muss jetzt nicht unbedingt. Ja.
Vielleicht bin ich dann besser zu Hause.
Ja, vielleicht hat dann auch der letzte Einsatz gefehlt, aber ja, nichtsdestotrotz, er war da und ja, ist natürlich dann auch fürs Publikum natürlich eine tolle Geschichte.
Fabio Fognini war an 1 gesetzt, ist dann in der zweiten Runde ausgeschieden, wir haben es gesagt. Wir kümmern uns aber erstmal um einen Doppelspieler, der hier dabei war. Philipp Oswald, Österreicher. Wir haben in jedem Tenerife-Podcast einen Österreicher dabei. Letztes Jahr war es Sebastian Ofner, dieses Jahr ist es Philipp Oswald. Der spielte hier mit Roman Jimbawi. Und die beiden sind in der zweiten Runde ausgeschieden gegen die beiden Polen, Karol Dziewiecki und Piotr Matuszewski. Das wird nochmal wichtig, weil er erwähnt im Interview einen Polen und das ist einer dieser beiden, Dziewiecki und Matuszewski. Und das Interview,
die aber keiner so gut aussprechen kann wie du. Das muss
so sieht es nämlich aus, ich habe es geprobt. Und das Interview, das sind knapp 15 Minuten, aber die sind meiner Meinung nach sehr hörenswert, weil Philipp Oswald hat einen sehr realistischen Blick auf seine Karriere und auf das, was er so tut. Und das hört ihr jetzt, der 15 Minuten mit Philipp Oswald.
Wie war die Offseason vor allem?
Also technisch war es jetzt vielleicht nicht die beste, die ich in meiner Karriere gehabt habe, weil ich natürlich vielleicht nicht das Trainingspensum gefahren bin, was ich schon in früheren Jahren gefahren bin, aber es war trotzdem cool, daheim zu sein, mal 5 Wochen jetzt wieder. Mhm. Es war nicht ganz freiwillig, also in dem Sinn freiwillig, dass ich natürlich gerne nach Australien geflogen wäre Ende Dezember, aber das ist nicht ganz ausgegangen dann im Ranking und dann haben wir entschieden, dass ich auf der Challenger-Tour starte. Mhm. Am 7. Januar bin ich dann losgeflogen. Darum habe ich nach einer Woche mehr daheim gehabt wie sonst und war eine coole Zeit, auch mit meinen Kindern, mein Sohn hat Skifahren gelernt, also war ganz lässig.
Ich wollte gerade sagen, das ist für einen Profi-Tennisspieler ja auch mal eine völlig andere Perspektive, oder? Wenn man mal richtig länger daheim sein kann, das kann man auch richtig genießen dann vielleicht, oder?
Ja, das erste Mal, dass ich Skifahren war, seit 7 Jahren. Ich meine, die haben neue Ski, aber die sind doch schon ein bisschen älter. Die sind noch nicht so oft verwendet.
Aber es sind noch Carving-Skis.
Ja, das ist er, ja, genau.
Okay. Ja, du hast es angesprochen. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade mal geschaut, Australian Open. Ich glaube, das letzte Mal ist nicht Australian Open gespielt, 2013, kann das sein?
Ja, genau.
Jetzt quasi den kanarischen Winter gegen den australischen Sommer getauscht. Fällt das jetzt irgendwie schwer?
Ganz ehrlich muss ich sagen, es war jetzt zuerst war ich happy damit und haben wir gedacht, ich habe eigentlich mehr Zeit daheim und habe es genossen. Aber dann, weil ich dann im Flieger war, nach Portugal und jetzt da nach Teneriffa. Mhm. Und dann kommen die ganzen Bilder von Australien und die ganze Instagram ist voll von mir. Jeder Folge versteht den Spieler und dann haben wir schon ein bisschen weh hat's tun, weil ich glaube, also es ist eigentlich eines meiner Lieblingsturniere, ich habe gute Erinnerungen dahin. Natürlich auch schlechte, aber sportlich sehr. Aber in Summe ist immer ein Highlight der Australian Open und wäre natürlich schon lieber dort, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich glaube, Viertelfinale steht da auch in den Rekordlisten bei dir. Was macht dieses Turnier in Melbourne so besonders?
Ja, es ist der gesamte Vibe. Natürlich ist auch, man trainiert im Dezember, also ich jetzt in Österreich da im Nebel und Schnee und im Winter halt und dann freut man sich auf das Klima und die Australier an sich sind schon sehr sportbegeistert und sehr, sehr easygoing, also ich finde auch die australischen Tennisspieler sind immer sehr relaxed und ich habe ja mal einen Partner gehabt aus Neuseeland, also ich fand die immer sehr entspannt. Und es ist natürlich auch so, wie sich das Turnier entwickelt hat, weil wo ich da angefangen habe, in Australien, in der Quali, da war es noch ein ganz anderes Turnier, da haben viele das noch auslassen und jetzt ist es mittlerweile ein Highlight. Also die haben sich extrem, die investieren jedes Jahr und es wird immer größer, mehr Sachen für die Spieler und es ist auch sehr spielerfreundlich. Ich meine, die zahlen ja den Spielern schon diesen Travel Grant, der ist mittlerweile größer wie damals mein Preisgeld in der Quali.
Mhm. Travel Grant heißt genau was? Also was beinhaltet das?
Das heißt, dass der Die Australian Open haben dieses Jahr, glaube ich, waren es 5.000 australische Dollar zahlen sie den Spielern aufs Preisgeld drauf, als quasi Dankeschön, dass sie die Reise antreten. Mhm. Also dieses Argument da mit der Reise und anstrengend und kostenspielig, das ist halt damit. Anstrengend ist immer noch, aber halt, man kann sich damit eigentlich schon fast ein Business-Ticket leisten mit dem Travel Grant.
Das ist ein Vorteil. Ich habe da noch so 80er Jahre irgendwie vor mir, dass einige Spieler das dann auch vielleicht geskippt haben und dort nicht gespielt haben. Ja, also jeder, der heute, glaube ich, sich qualifiziert, will natürlich gerne dabei sein. Gibt es eine ganz besondere Verbindung oder ganz besondere Erinnerung, muss ich sagen, die du eigentlich jetzt mit Melbourne irgendwie hast? So ein Ereignis oder irgendwas, was dir ganz besonders vor den Kopf kommt?
Natürlich war das Viertelfinale so ein bisschen auch Karriere-Highlight aus einer Notsituation raus, weil es mit der Quarantäne verbunden war. Ah. Weil der Markus Daniel und ich, wir waren eigentlich das einzige Team, es waren insgesamt 6 Doppelspieler, die betroffen waren, aber wir waren das einzige komplette Team, die wo 15 Tage eingesperrt waren, weil wir auf einem positiven Flieger waren, von LA nach Melbourne. Und es war halt Erwartungshaltung gleich null. Und ich weiß noch, beim ATP Cup die Woche davor habe ich mich sogar rausstellen lassen, weil der Rücken hat wehtut, also aus der Quarantäne raus. Und dann aus dem Nichts raus das Viertelfinale gespielt, das war schon sehr speziell. Und das ist, ja, Erinnerung, aber die 15 Tage da eingesperrt waren auch speziell, die wir nicht vergessen.
Ich glaube, die ganze Covid-Geschichte, der ganze Tennis-Zirkus ist eine besondere Geschichte gewesen. Ja, jetzt aber trotzdem hier in Tenerife. Wie sind die Eindrücke? Ich weiß nicht, warst du schon mal hier?
Nein, ich war noch nie hier. Also ich bin eigentlich begeistert vom Turnier. Mhm. Darum sind wir jetzt auch noch einen Tag länger geblieben, obwohl wir gestern schon verloren haben, weil wir das ausnutzen wollten, um da trainieren, bevor es jetzt wieder nach Belgien in die Halle geht. Und ist echt cool aufgezogen, das Turnier da. Also für das, dass er, sage ich mal, unter Anführungszeichen nur Challenger ist, ist eigentlich ganz gut aufgezogen.
Aber schon mal auf die Kanarischen Inseln gewesen? Ich meine, ist ja so eine Urlaubsinsel, viele sind schon mal da gewesen, vielleicht auch schon mal hier Urlaub gemacht?
Nein, noch nie.
Also, noch nie, okay.
Ich habe Urlaubsdestinationen meistens, dadurch, dass ich eh schon so viel unterwegs bin, war es dann halt quasi ein Urlaub, wenn mal die Frau oder die Familie mit ist, dann habe ich das mit dem Turnier verbunden. Dann gibt es schon noch ein paar Bucketlist Destinationen, die ich gerne machen würde, wo halt noch kein Tennisturnier war.
Und hier und irgendwie schon einen bestimmten Spot gefunden, wo du gesagt hast, oh, das ist besonders cool.
Der Strand bei uns da, oder unten, so beim Hotel unten gibt es einen Strand, der ist ganz lässig. Mhm. Ich finde generell das Klima ist sensationell dafür, dass, wenn man denkt, dass jetzt Mitte Jänner ist. Also, aber man fliegt natürlich ordentlich darunter.
Ja.
Das habe ich ein bisschen unterschätzt.
Ja, ehrlich? Ja. Aber es ist zumindest kürzer als nach Melbourne.
Ja, das ist sowieso.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Jetzt hast du schon gesagt, du hast die Saison eigentlich begonnen in Nueras. Mhm. Indoors, jetzt hier Tenerife draußen. Du sagst, es geht jetzt wieder nach Belgien. Mhm. Bist du ein Spieler, der damit irgendwie ein Problem hat oder jetzt die wechselnden Bedingungen immer vorzufinden? Oder sagst du, das hat sich mit dem Laufe der Zeit auch vielleicht ein bisschen relativiert?
Es ist ja für alle gleich. Also da fangt es mal an und ich mache das schon ein paar Jahre. Ich finde, das gehört halt zum Beruf dazu. Das ist andere Bälle, andere Bedingungen. Das ist halt eigentlich jede Woche so. Das hast nur im Luxusfall, dass jetzt, keine Ahnung, du spielst den Swing vor Wimbledon, wo halt 3 Wochen die gleichen Bälle hast. Aber dann wiederum ist wieder das Gras anders in Mallorca wie in Eastbourne und so. Also du hast halt selten die gleichen Bedingungen. Also das ist eigentlich so gut wie nie der Fall.
Mhm. Gibt ja nur irgendwie Spieler, die meinen, ja, manchen fällt es leichter, manche sagen, ja, ich brauche dann vielleicht doch 1-2 Tage mehr Training oder mich darauf einzustellen. Also scheint ja schon vielleicht der eine oder andere Spieler sich damit vielleicht leichter oder eben schwerer zu tun.
Ich glaube, bei mir ist nur beim Return ein bisschen ein Thema. Mhm. Also ich merke dann schon, je länger ich im Bewerb bin, desto besser Retourne ich habe, also je länger ich an einem Ort bin. Aber im Doppel ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch, glaube ich, wie im Einzel. Im Einzel verstehst du dann schon, dass die Jungs da ein bisschen sensibler sind, was das Thema betrifft.
Stichwort Doppel. Du hast die letzte Saison ja mit mehr oder weniger wechselnden Partnern gespielt. Mhm. Jetzt mit Roman hier. Ist das jetzt was so ein bisschen länger auch vielleicht auf Sicht ist? Oder wie sind die Pläne?
Ja, wir haben letztes Mal gesagt, wir fangen jetzt mal die ersten Wochen zusammen an. Mhm. Wir haben beide so gut wie nichts zu verteidigen jetzt Anfang vom Jahr. Allerdings stehen wir auch beide richtig schlecht. Da steht 120, ich stehe jetzt, glaube ich, im 97 oder so.
Also schlecht ist relativ, aber ja.
Ja, halt da, wo ich spielen möchte, ist halt leider entfernt. Und für die ATP da muss ich ein bisschen höher stehen. Darum habe ich jetzt auch die Chance nützen wollen, um da jetzt ein paar Punkte machen. Das hat jetzt auch nicht ganz funktioniert. Aber es wird halt auch mit jedem Match wird es natürlich besser jetzt. ja, das muss man jetzt mal abwarten, was die nächsten Wochen zu bringen. Grundsätzlich mit dem Roman habe ich ja öfter mal gespielt. Mhm. Mit dem habe ich Wimbledon mal dritte Runde gespielt. Also wir haben schon ein bisschen Geschichte zusammen. Wir haben eigentlich nie länger zusammen gespielt, aber die Turniere, was wir teilweise dazwischen gespielt haben, haben wir auch schon erfolgreich. Der Roman hat mir gerade gestern gesagt, sein letzter Titel war mit mir. Das war 22 in Marbella.
Oh, okay, ja. Ja, das ist, wenn so zwei erfahrene Leute dann auch zusammenspielen, ich glaube, dann kommt man sich vielleicht auch immer, kann man sich auch relativ gut abstimmen. Also gibt es irgendwas, was gut funktioniert und wo man sagt, naja, ihr habt jetzt gerade hier trainiert, wo man dann vielleicht ein bisschen dran arbeiten kann?
Ja, es gibt viel, wo man daran arbeiten kann. Darum haben wir jetzt noch heute nochmal gerade viel Stellungsspiel gemacht, weil das war jetzt im Match gestern gerade gar nicht so gut, aber auch von beiden. Also, und da ist schon Potenzial da, obwohl man erfahren ist. Also es gibt immer was zu tun, sagen wir so.
Als erfahrener Spieler, wie ist das? Wie sind jetzt die Zielsetzungen? Du hast gesagt, na, also ATP-Tour, das soll es eigentlich schon noch auf jeden Fall sein.
Ja, also ich möchte auf alle Fälle noch die restlichen drei Grand Slams spielen dieses Jahr. Und dann schauen wir mal weiter. Ich meine, bin jetzt auch schon im Alter, wir nächste Woche 38. Jetzt, also der Nagel, ich sag mal daheim, meine Frau hat den Nagel schon in die Wand gehaut. Jetzt muss ich ja nur den Schläger aufhängen.
Okay.
Drum, ja, könnte es gut meine letzte Saison sein. Also das ist natürlich sehr stark von den Leistungen abhängig, oder? Aber wenn die Saison eine Saison wird wie die letzten zwei, wo jetzt nicht wirklich Richtung Top 50 waren, sondern eher so gerade im Grand Slam da drin und so, dann ist glaube gut, dass ich mal Zeit für meine Kinder habe noch.
Also das heißt, du wärst nicht einer, der jetzt sagen würde, okay, ich spiele jetzt einfach noch zwei Jahre Challenger Tour, weil es einfach so toll ist oder ich da irgendwie vielleicht nicht loskomme oder weil es mir einfach so viel Spaß macht auch natürlich.
Es macht mir schon noch Spaß, aber es ist allerdings schon Challenge natürlich, weil ich kenne teilweise die Spieler gar nicht. Also ich habe jetzt zwar Ende letzten Jahr noch ein paar Challenger eingestreut und lerne es jetzt ein bisschen kennen noch, aber ich habe gestern zum Beispiel einen verloren, den habe ich noch gar nicht gesehen und der Roman hat ihn kennt, er hat ihn aber leider auch nicht wirklich gut in Erinnerung gehabt, weil er hat eigentlich richtig gut gespielt.
Ja.
Und
Wer war das?
Der Pole, ich weiß gar nicht. Ich habe den Nachnamen jetzt nicht gemerkt, der ist ein bisschen kompliziert. Aber die haben echt gut gespielt. Also das kommen Junge natürlich nach, neue Generation und ist schon spannend. Ich habe, wann war das, glaube ich, 22. Irgendwo, da bin ich dann mal zum ersten Mal so aus dieser, sagen wir mal, Tourblase rausgefallen, dass ich Challenger-Spieler haben müssen. Da bin ich aufs Challenger gekommen und dann haben wir schon gedacht, scheiße, ich kenne schon mehr Coaches wie Spieler.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ich finde das ganz interessant, wenn man sich da mit jemandem wie dir unterhält, weil ich meine, der schon so lange auf der Tour ist. Würdest du auch sagen, dass das Niveau auf diesem Level auch insgesamt vielleicht gestiegen ist, als vielleicht noch vor, vielleicht schon 20 Jahre, wo du dann das letzte Mal aufgeschlagen hast?
Also wo ich noch Einzel gespielt habe, das war also vor 2013, kann ich mich nicht erinnern, dass es auf Challenger-Tour so reine Doppelspiele gegeben hat, die mit Coach unterwegs waren auch noch. Weil wenn man jetzt da den Doppeldraw anschaut, da sind ja fast nur, das ist jetzt ein 100er Challenger, das sind eigentlich nur Doppelspieler da im Doppeldraw. Und viele sind ja sogar mit Coach unterwegs. Also das ist schon, sage ich mal, ein bisschen professioneller geworden wie damals. Diese Option Doppel, gerade auch viele College-Spieler aus den USA nutzen diese Option. Es ist scheinbar bei den Spielern populärer geworden. Ich habe so das Gefühl, bei der ATP ist nicht so populär das Doppel. Da merkt man schon, dass die Brands nicht mehr sind. Also bei den ganzen Erneuerungen, so mit dem Salary Cap oder wie sie das nennen, oder bei diesem Profit Sharing, was für bei den Masters Events, da geht es immer nur um die Einzelspieler und bei den ganzen Pools da und ganz großen Geldern. Also da merkt man schon, dass das Doppel ein bisschen Randsportart ist, was das Marketing und das. Da haben wir das Gefühl, natürlich gibt es immer viele Pessimisten. Es ist schon, wo ich auf Doppel umgestiegen bin, haben viele zu mir auch viele gesagt, das Doppel, das gibt es nicht mehr lang. Das gibt es auch so lange, wie es die Bryans gibt. Aber ich glaube, wenn ich bei einem Verein bin in Österreich oder in England finde ich es auch extrem, dann ich habe so das Gefühl, an einem bestimmten Alter spielen alle Doppel. Also im Vereinslevel wird schon viel Doppel gespielt.
Ja.
Ich finde es auch immer in der Liga ist auch immer cool zum Doppelspielen in Bundesliga oder was
auch immer. Hat vielleicht auch einen anderen Stellenwert oder
auch. Ja, sicher. Ja.
Ist ähnlich dann halt wie bei Teamwettbewerben.
Ich finde schon, dass das halt zur Tennisgeschichte irgendwo dazuhört. Ich meine, früher haben ja sowieso die ganzen McEnroes und wie sie alle kosten, haben Bias gespielt. Das ist jetzt halt durch diese ganze, dass jetzt halt noch viel größer ist, das Ganze wie damals. Verstehe ich natürlich, oder dass ich Djokovic das nicht einem Doppel reinstellt, ja. Vielleicht bei Olympia und so, aber.
Dass das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, das war ja auch schon länger der Fall, sage ich mal. Ja, aber nichtsdestotrotz, also es ist ja interessant, dass wahrscheinlich also der Leistungswettbewerb doch auch ein bisschen zugenommen hat. Mhm. Das würdest du vielleicht auch so sehen, oder? Also das ist das, was man halt auch auf diesem Level erkennen
kann. Ich finde zwar auch, wenn man so die ganzen, wenn man jetzt vielleicht 15 Jahre zurückdreht und dann sieht man die Top-Teams von damals, wo es halt die Bryans gegeben hat und den Pais und Mirny Nestor und so, da hat man das Gefühl gehabt, da war es so für Spieler, die wo um einen Grand Slam-Titel mitspielen, war ein bisschen schwieriger, weil du hast ab Viertelfinale gesehen, jemanden gewinnen müssen, der wo einfach schon mehrere von den Teilen gewonnen hat. Und jetzt, wenn ich so den Draw anschaue, habe ich so das Gefühl, im Doppel ist immer Überraschung gut. Also ich finde, der Bewerb ist viel offener wie früher. Mhm.
Jetzt hast du schon gesagt, oder hast es so nett angedeutet, die Frau hat schon den Nagel in die Wand geschlagen. Gibt so ein bisschen, Druck würde ich jetzt nicht sagen, aber ist schon irgendwo, merkt man jetzt, also man kann sich von der Tour lösen und man wird sich jetzt auch mal auf ein, Anführungszeichen, normales Leben vielleicht daheim freuen.
Ja, es ist halt schon, ich sage mal, die Zeit daheim genieße ich schon immer sehr, weil die Kinder haben noch ein cooles Alter, die sind 2 und 4, sind super süß und aber natürlich halt auch mega anstrengend, oder? Und meine Frau muss das, die arbeitet 70% im Moment und muss das alles alleine schaukeln, wenn ich auf Tour bin. Das ist, also sie hat jetzt eigentlich bis jetzt immer sozusagen ihre Karriere zurückgesteckt, oder? Und sie hat gesagt, ich kriege jetzt halt noch dieses Jahr oder halt so ich soll nochmal alles reinhauen, was geht, und bin jetzt auch da beim Challenger. Und dann ist ja dann auch mal gut, sage ich mal, oder? Dann ist vielleicht mal meine Chance, um mal mehr daheim zu sein und bei den Kindern zu sein und dass sie dann ihre Karriere in ihrem Beruf da weiterverfolgen kann, weil sie hat die für mich jetzt zurückgesteckt und vielleicht ist dann, kann ich da das Retour geben.
Gibt es da sonst Pläne für dich? Hat man da schon irgendwas im Hinterkopf, wie das weitergehen kann?
In irgendeiner Form wird sie ja mit dem Tennis verbunden sein, weil ich glaube, das ist das, was ich am besten kann oder wo ich am meisten Passion dafür habe. Also ich glaube schon, dass es irgendwie, ich glaube jetzt zwar nicht, dass ich direkt Coach mache und auf die Tour gehe, weil es wäre dann ja im Prinzip das Gleiche, nur in einer anderen Funktion.
Das ist das, was dann bei einigen dann passiert.
Dann wäre jetzt, glaube ich, nicht so die gute Unterstützung daheim, aber es kann sein, dass das vielleicht ein Job ist in 4, 5 Jahren, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und die natürlich auch ein bisschen mehr beschäftigt sind und selbstständig. Aber ich glaube, jetzt für den Anfang ist jetzt Tourcoach noch kein Thema. Vielleicht irgendwas in der Region machen oder Camps, irgendwas, was jetzt halt nicht zwingend ein 9-to-5-Job ist oder so. Mhm. Aber ja, das lasse ich mir dann noch, wenn es dann soweit ist, durch den Kopf gehen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin eher einer, ich kann mich, mehr, vielleicht ist das eine Männersache, ich kann mich meistens nur auf eine Sache konzentrieren und probiere jetzt nochmal das meiste, die Zitrone auszuquetschen.
Kenne ich auch ganz gut. Und dann wünsche ich auf jeden Fall nochmal einen guten Fokus für dieses Jahr und viel Erfolg.
Dankeschön.
Danke.
Cool.
Das Interview hat mir sehr gut gefallen, weil er ist 38 Jahre alt, er hat eine ganze Menge gesehen von dieser Welt, dass er jetzt zum ersten Mal seit 13 Jahren nicht bei den Australian Open dabei war. Man hat es ihm angehört, dass es ihm dann doch ein bisschen wehgetan hat, auch wenn er gesagt hat, Mensch, ich hatte eine Woche mehr zur Vorbereitung, ich war auch mal zu Hause und so. Und dass er jetzt dann sagt, ab nächsten Jahr ja vielleicht dann mal der Frau den Vortritt lassen.
Ja, ich fand es vor allem sehr offen. Sehr ehrlich, eigentlich sehr insgesamt unglaublich sympathisch. Er ist ja ein unglaublich sympathischer Typ und ich habe ihn ja auch schon mehrfach bei verschiedensten Turnieren getroffen und ich finde das sehr interessant, natürlich auch mit diesen Veteranen der Tour zu sprechen. Und wir hatten letztes Jahr, glaube ich, in Hamburg während des Challengers ein Interview mit Maximilian Neukrist, was ich so ähnlich fand, wo man so ein bisschen Revue passieren lassen kann. Man sieht das Ganze etwas lockerer, man sieht das auch aus einer anderen Perspektive. Und bei Philipp Oswald, jetzt will ich natürlich nicht älter machen, als er ist, aber 38 Jahre jung, er hat es ja dann auch gesagt, vielleicht ist ja dann auch irgendwann mal Schluss. Und er hat ja auch einiges gesehen, auch Top 100 Spieler im Doppel immer noch und der Ehrgeiz ist ja auch noch da, da weiterzukommen, weiß gar nicht, mehrere ATP-Turniere ja eben auch gewonnen gehabt. Und daher finde ich das immer sehr, sehr spannend, mit diesen Leuten zu reden, die dann auch etwas ja so aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, auch so diese Geschichte, wie läuft das mit den Australian Open? Da bekomme ich so einen Zuschuss, dass ich da ankomme. Ja, und da ist es dann auch nicht normal, mit einem Privatjet in den Sphären des Rankings da anzutreten und anzureisen, sondern da wird dann eben auch Eco geflogen und dieser Zuschuss, der führt dann vielleicht auch dazu, sich vielleicht ein kleines Upgrade zu leisten und sowas. Also sowas finde ich halt unglaublich sympathisch und zeigt, wie ja die Tennistour auch tatsächlich funktioniert, abseits dieser ganzen Stars und des ganzen Glamours immer.
Das fand ich allerdings auch sehr interessant, dass es da dann einen Zuschuss gibt von den Australian Open, damit die Spieler dann auch hinkommen können und es sich leisten können. Und das ist ja inzwischen auch so, dass man, wenn man in der Quali ist, schon eigentlich ganz gutes Geld verdient, so dass man nicht mit einem Zuschussgeschäft da wieder zurückfährt. Es sei denn, man leistet sich irgendwelche teuren Hotels, aber man hat das Gefühl, dass die Australian Open da wirklich darauf achten, dass die Spieler da keinen Minus machen, wenn sie in Australien spielen und bei den Australian Open spielen. Aber Philipp Oswald war dieses Jahr nicht dabei. Vielleicht kann er ja nächstes Jahr, sollte er nächstes Jahr seine Karriere beenden, vielleicht kann er ja so mit den Australian Open aufhören oder so. Das wäre ja ein schöner Abschluss.
Ja, also ich glaube, das Ziel Melbourne ist auf jeden Fall nochmal da. Jetzt kommen erstmal die anderen Grand Slams und dann schauen wir mal. Da hat ja anscheinend auch noch daheim jemand mitzureden.
Ja, das auf jeden Fall. Also Philipp Oswald hier in der zweiten Runde ausgeschieden, zusammen mit Roman Jebavi. Und jetzt kommen wir mal zum Einzel. Und im Einzel gab es einen Spieler, der das Ganze ja komplett dominiert hat. Das war Brandon Nakashima. Über den sprechen wir gleich noch. Als erstes müssen wir über seinen Finalgegner sprechen. Das war Pedro Martinez. Pedro Martinez ist dann auch so ein bisschen den Leuten ein Begriff, die Sandplatztennis in Europa mögen, auf den Challengern, die dann vielleicht auch die Bundesliga mögen, weil dort hat er auch gespielt. Und Pedro Martinez hat hier das Finale erreicht, unter anderem nach Siegen über Michael Gerz aus Belgien und Ricardas Berankis war er dann auch im Halbfinale gegen Javier Barranco Cusano erfolgreich und stand in diesem Finale, hat bis zu diesem Finale keine Probleme gehabt, außer gegen Michael Gerz, wo er zwei Tiebreaks brauchte. Aber insgesamt war es ein richtig, richtig gutes Turnier für ihn. Und mit ihm hat Florian Heer dann auch gesprochen, vor dem Finale, glaube ich, war es. Das hört ihr hier.
You closed last season in Gran Canaria. How do you spend the off-season? How was it? Also with your new family?
Yes, I was... the whole month with the kid, very happy that I could stay for a long time with my family. It's such an important moment to be with them, and now I'm super happy here in Canary because I always get the treat as I'm at home. My parents live in Gran Canaria, so yeah. Even more I feel more comfortable here, it's like home. And hopefully they continue doing tournaments and hopefully they can grow up a bit so we can come more often.
You already mentioned that you're a kind of a Canario. how's your relationship with Tenerife?
Tenerife, I came when I was young with a family trip. And my family has a company here in the Canary Islands. That's why my parents are living here and my father is working in the company.
So they do not only operate in Gran Canaria,
they operate also operate in every island. Okay. They recycle the paper and the plastic of the whole island.
Yeah.
I think they do a very good job for the environment of the islands, and I'm happy that it's work that it's always taking care of the world and of the, in this case of the islands, they try to keep them as clean as possible and to recycle all the materials that they threw in the trash here. So I'm happy with it.
Do you have a favorite spot, or how do you spend your free time here on the island?
Well, I came 2 years ago to visit my parents, and I was in Fuerteventura, Lanzarote, in Gran Canaria, but I was on holidays. This time I'm not on holidays here.
Yeah.
And I tried to go to some restaurants to be with my mom this week because my father is coming tonight. And it's good that when you are in a tournament, you also feel that you are close to your family. Mm-hmm.
But there is no particular spot you can recommend or where do you want
to
go?
I like to go to good restaurants. I always try to visit the coast where I am, and that's it.
So you don't live here in the hotel? You you have a private accommodation?
No, I'm in the hotel, and I'm using the hotel, and we are all there, and that's it. I'm also in a tournament, so I have to take care a bit of the rest and of the sleep, of the hours of sleep, and then that's all.
But you started the season in Australia. Can you tell us a bit about your trip to Melbourne and how difficult was it for you, with all the travel from Australia coming to the Canary Islands?
Well, I was with good... I was ambition to try to pass the qualies, but unfortunately I couldn't. I didn't have a good match in the first round. My opponent played on a really good level and I couldn't get the win. I was a bit disappointed about that, but then my mind changed and I started to think about the tournament. I arrived on Friday, then I went a few days back home to Andorra, and then on Monday I flew to Tenerife and I started to prepare the tournament.
So you had some time to rest
and
to adapt.
Home to visit the kid and then I came here on Monday.
Okay.
So
wish you all the best.
Thank you.
See you around.
War es vor dem Finale?
Ich glaube, es war nach dem Viertelfinale, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, Einzug nach dem, nach dem Sieg im Viertelfinale gegen Yamas Ruiz, anderer junger Spanier, über den wir in diesem Jahr vielleicht auch noch ein bisschen mehr reden werden. Und zeigt ja seine Verwurzelung da eben auch mit den Kanarischen Inseln. Er hat ja Ende letzten Jahres das Turnier in Maspalomas gewonnen, in Gran Canaria. Also er hätte quasi mit dem Kanaren-Titel in Gran Canaria das Jahr 2022 beendet und vielleicht mit einem Sieg auf Tenerife dann das Jahr 2024 begonnen. Ganz ausgegangen ist es nicht. Zeigt aber doch, dass er natürlich, weil du vorher gesagt hast, Sandplatz und so weiter, dass er natürlich nicht zu den Spielern gehört, die ganz klassische Sandplatzspieler sind, sondern er hat inzwischen ja auch das 5 Challenger-Turniere gewonnen, darunter ja auch in Brest letztes Jahr ein Indoor-Challenger auf Hartplatz. Das in Tenerife übrigens ist ja auch ein Hartplatz-Turnier. Also um das auch nochmal festzuhalten, wer das nicht weiß, das ist ein Hartplatz-Turnier. Und war ja dann auch in Santiago bei einem ATP-Turnier schon erfolgreich. Das wiederum allerdings hat auf Sand stattgefunden. Was ich allerdings noch sagen will, er ist dahingehend natürlich flexibel, wenn es um die Belege geht. Und dadurch, dass sich ja die Belege in den letzten Jahren, Jahrzehnten bekanntlicherweise auch in puncto Geschwindigkeit und so weiter immer weiter angepasst haben, ist das natürlich auch weniger überraschend. Aber einer, der auf jeden Fall jetzt auch wieder in die ATP-Tour in diesem Jahr vorstoßen möchte. Und ja, ich glaube, dass er da auch ganz gute Möglichkeiten hat, solider Top-100-Spieler zu bleiben.
Ich wollte ihm nicht die Hartplatzqualitäten absprechen.
Nee, es war nur Stichwort Sandplatz, deshalb bin ich jetzt einfach nur drauf gekommen.
Ja, Pedro Martinez, also in diesem Finale, er hatte vorher in Australien dann auch gespielt, hatte in der ersten Runde, und das kann ich gerade aus dem Nähkästchen plaudern, er hat gegen Francesco Passaro verloren, 3-6, 2-6, und ganz zufällig habe ich das mitbekommen, ein paar Spiele, weil es war an dem Tag gutes Wetter, ich bin so über die Anlage gestratzt und habe ich gedacht, ach, bleibst hier mal ein bisschen sitzen, da habe ich Francesco Passaro gegen Pedro Martinez gesehen. Ich glaube, es war Platz 12 oder Platz 13 da. Und da habe ich ein paar Ballwechsel von gesehen und dann eine Viertelstunde und dann bin ich weitergezogen. Aber ich habe was von dem Match gesehen, kann ich hier sagen.
Genau, und vielleicht ist noch zu erwähnen, ich weiß nicht, ob wir hatten ja den Maspalomas Podcast ja auch gemacht und das war ja das Turnier vorher, wo er zum ersten Mal Vater wurde und das Turnier vorher in Valencia stattgefunden hat. Genau, also. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da hat sich privat natürlich so einiges getan. Und wenn du dann natürlich weiterhin als Spieler viel unterwegs bist und hast da natürlich ein kleines Kind daheim, das übrigens nicht mit dabei war, also weder in Maspalomas dabei war, sondern und auch nicht in Tenerife. Also die Frau und Kind sind weiterhin, glaube ich, noch nicht mit auf der Tour. Also da ist das natürlich dann auch immer eine besondere Konstellation, eine persönliche Konstellation hier.
Pedro Martinez war also im Finale und er unterlag dort Brandon Nakashima und das war der Spieler der Woche. Der hatte große Probleme gegen Martin Landaluce in der ersten Runde, wo er 7-6 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat. Dann hatte er allerdings keine Probleme mehr und hat keinen Satz mehr abgegeben in diesem Turnier. Brandon Nakashima war auch bei den Australian Open in der Quali dabei, ist allerdings dort am Lospech dann auch so ein bisschen gescheitert, hatte gegen Jakub Mencik verloren. Jakub Mencik, der hinterher ein wirklich richtig gutes Turnier gespielt hat dort bei den Australian Open, wo er gegen Hubert Hurkacz nur in 5 Sätzen knapp verloren hat und hier dann schon angedeutet hatte, dass er gut spielen wird. Brandon Nakashima hat im letzten Jahr viel Pech gehabt mit vielen frühen Niederlagen. Ich glaube, er war auch zwischendurch einmal verletzt und ist dann aus den Top 100 rausgefallen und kämpft sich jetzt gerade wieder so nach oben. Und so der erste Anlauf, der ist richtig gut gelaufen. Er hat dieses Turnier in Tenerife gewonnen, hat dann, er spricht im Interview auch nochmal darüber, hat in Belgien dann ein Turnier gespielt, wo er gegen Leandro Rede im Halbfinale verloren hat und spielt jetzt im Moment gegen in Koblenz bei dem Challenger in dieser Woche. Und es gibt 2 kleine Interviews mit Brandon Nakashima. Einmal nach dem Viertelfinale und einmal nach dem Finale das Siegerinterview. Und das packen wir jetzt einfach hintereinander, diese beiden Interviews. Und das ist Brandon Nakashima, der hier auch schon mal vorher im Podcast war.
It's the start of the season. How did you spend the off-season?
We were working pretty hard, you know, the whole month of December. You know, kind of, you know, fine-tuning my game a little bit. And you know, kind of slowly getting the reps and the confidence back. You know, it was a tough year last year, but I think we're heading in the right direction.
Can you tell us a bit about your practice situation right now? You're still coached by Mariano Puerta. How's the relationship right now?
Yeah. I started working with both Mariano Puerta and Davide Sanguinetti. Mm-hmm. You know, end of last year, and you know, we did the full preseason together, and starting off this year, you know, we've had some good matches. You know, I think we're all getting along pretty well and, you know, moving in the right direction.
Then you went to Melbourne, met one player twice. Huh. Can you tell us a bit about this?
Yeah, I mean, that's how tennis is sometimes. You know, you play the same player twice in a row. But he was playing very well over there, you know, had some good matches. I also, too, was playing really well over there. You know, it was tough to play against him in the first round of qualifying there, but I'm happy for him that he did well and you know, I was able to get some confidence a little bit.
How difficult was it for you to get from Down Under here to the Canary Islands?
Yeah, it was a really long flight, you know, something that I had never really done before, coming from Australia here to Europe and especially to the Canary Islands here. It's a long way, but you know, I'm happy to be here. You know, it's beautiful weather here. And, you know, excited to see what the week has.
Is it first time in Tenerife?
Yeah, first time.
What are your impressions?
I mean, of course, you know, the weather is very nice, you know, this time of the year. You know, it's really exciting to be able to play outside. You know, the sun is nice and warm. And, you know, the views and the beaches here are really nice. So I'm happy to be here.
Have you already had the chance to look around a bit and find maybe a favorite spot for you?
A little bit, yeah. You know, around the hotel, you know, we've had some nice dinners with my coach and I. Walked down to the beach a little bit one day. So it's nice to, you know, get away from the court a little bit sometimes.
Are you a player who likes to go off the court during a tournament week and maybe have also a bit of sightseeing?
Yeah, a little bit, I would say so. You know, it's nice to kind of get your mind and body away from the court a little bit. You know, you spend so much time on there and it's so mentally tough out here. So it's nice to, you know, to kind of get a break once in a while, refresh the mind, whether it's, you know, in the afternoon or evenings out here, and, you know, come prepared for the next match.
That's great. Thank you.
Thank you.
Brandon Nakashima, Tenerife Challenger champion, congratulations. It was a big fight out there today again. What was the key to success?
I was able to play some of the best tennis, you know, in the important moments. I got off to a good start in both sets, and I kind of knew that, you know, he was going to keep fighting and, you know, making me work every point. So I was happy to, you know, serve well in the right moments and, you know, close it out in the end.
First title since 2022. You seem to enjoy this week here in Tenerife. Is there still some time for a celebration tonight?
Yeah, a little bit. I mean, you know, anytime you come away with the title at the end of the week, it's always a good feeling, and you know, it's nice to celebrate with my team and the coaches a little bit. But you know, it's a quick turnaround for us tennis players. You know, I got another tournament next week, so we'll be focused on that one.
How does your schedule look like?
Yeah, I mean, next few weeks, you know, I'll be staying here in Europe. You know, playing some the indoor challengers in Belgium and Germany, and you know, we'll see how that goes. But I'm happy that, you know, I was able to win this week.
And finally, what are the goals for the rest of the season for you?
Goals the rest of the season, you know, obviously just to keep improving, you know, building up the ranking, try to get back up to the ATP level tournaments as quick as possible, and you know, hopefully I can make a good run at some of the slams.
Thanks, Brandon. All the best and safe travels.
Thank you.
Das war Brandon Nakashima. Das erste Mal haben wir ihn damals bei einem Ismaning-Turnier im Podcast gehabt. Da war er mit Pat Cash damals.
Genau, erinnere mich auch. Ich glaube, Dietmar war es, der mit ihm damals gesprochen hat in Ismaning, mit Pat Cash damals an seiner Seite. Die Partnerschaft ist ja auseinandergegangen, hat sich aber jetzt auch namhafte Unterstützung ja wieder besorgt. Mariano Puerta, ehemaliger Roland Garros-Finalist, und Davide Sanguinetti sind im Moment an seiner Seite. Letzterer war auch in Tenerife vor Ort. Und ja, du hast gesagt, er hat das Jahr 2023 war nicht ganz einfach für ihn. Da hat er ja auch in den Interviews mehrfach das Wort Confidence benutzt. Also es ging vor allem auch viel um Selbstvertrauen, dass er sich wieder erarbeiten musste und eben auch mit seinem neuen Coaching-Team, die also Ende letzten Jahres angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Und du hast angesprochen, hier in Tenerife erste Runde, Landaluce, junger Spanier auch, schwierig, gerade erste Match. Und du hast die Australian Open angesprochen und er hat gegen Jakub Menzig nicht nur einmal verloren, er hat gegen ihn zweimal verloren. Ja. Das Kuriose ist, er hat bereits in Canberra schon mal gegen ihn gespielt gehabt. Also das ist ja auch wirklich eine Kuriosität innerhalb von zwei oder drei Wochen, die Tour im Jahr alt ist, gleich zweimal auf denselben Gegner zu treffen und auch dann gleich zweimal zu verlieren. Also das war dann so ein bisschen unglücklich für ihn, also ein Spieler, mit dem er eben nicht zurecht kam. Hat dieses wichtige Match in der ersten Runde in Tenerife gewinnen können und danach, ja, lief es wirklich wie am Schnürchen und man konnte auch schon wirklich feststellen, er war teilweise dann auch wirklich eine Nummer größer als die Gegner, auf die er da getroffen ist. Und das galt auch schließlich für Pedro Martinez im Finale. Man hat gesehen, welches Potenzial in diesem Brandon Nakashima steckt. Und das hat er ja auch schon unter Beweis gestellt. Also das in Tenerife, sein insgesamt vierter Challenger-Erfolg. Aber er hat ja auch die San Diego Open, also ein ATP-Turnier. Er ist ja Kalifornier, kommt aus San Diego, sein Heimturnier 2022 gewonnen. Und natürlich nicht zu vergessen, auch die Next-Gen ATP Finals bereits gewonnen. Auch das 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also dementsprechend ist es ja einer, der auf dem Radar der Tennisinteressierten ja auf jeden Fall schon dort auf dem Zettel war. Und ja, ich glaube, es ist ein Einstieg in eben dieses Jahr 2024. Ein guter Einstieg, ein sehr guter Einstieg. Du hast gesagt, jetzt die Woche läuft auch wieder relativ gut. Und dann ist das Ziel natürlich jetzt eben wieder auf die ATP-Tour zu kommen, im Konzert der Großen wieder mitzuspielen. Und wenn er eben dieses Selbstvertrauen dann wiederholt, dann glaube ich, wird er dann auch in die Top 50 wieder zurückkehren können. Und denn spielerisch hat er das auf jeden Fall drauf. Das hat er gezeigt. Da ist er doch eine richtig, richtig starke Nummer. Und er war ja schon mal dann eben nach diesem Titel bei den San Diego Open, ich glaube, 43. Wenn ich es gerade schaue, also die Nummer 43 der Welt. Und in die Sphären, in die möchte er natürlich wieder zurück.
Ja, und das Talent hat er ja dafür. Also das ist ja, ist ja unbestritten. Und ich bin sehr gespannt, wie es dann jetzt laufen wird. Er hat, also man hat so ein bisschen das Unwohlsein von ihm gespürt, auf der Challenger-Tour sein zu müssen. Weil viele Spieler sehen das dann als Chance, aber die schon mal die große Luft geschnuppert haben und die im Top 50 sind und die wieder auf die Challenger-Tour zurück müssen, die haben manchmal so ein bisschen Probleme, an sich anzupassen.
Ja, jein. Also Ähnliches gilt ja für Martinez eigentlich auch, ne? Also der war ja auch, wie gesagt, schon mit Turniersieg auf der ATP-Tour unterwegs. Und ja, klar, natürlich ist es bitter und man stellt sich das anders vor. Und gerade auch, wenn man dann eben in Australien war,
Grand Slam dann da natürlich auch ins Main Draw rein will, das ist, wie gesagt, dann natürlich nicht das, was man sich als Zielsetzung vorgibt. Aber er hat das höchst professionell gemacht, ist ja ein total angenehmer Typ, also ruhiger Typ, der da auch, mit dem du wunderbar also eben auch sprechen kannst, der da, den man da auch an die Seite nehmen kann und mit ihm da auch mal das ein oder andere Spielchen machen kann. Also das ist wirklich alles sehr, sehr unkompliziert und ist jetzt nicht so, dass er da Starallüren oder sowas an den Tag gelegt hätte, sondern ganz im Gegenteil. Also sehr, sehr umgänglich war, hat sich sehr darüber gefreut, vor Ort sein zu können und war zum allerersten Mal ja auf den Kanarischen Inseln und war auch sehr beeindruckt dann von dem ganzen Atmosphäre und so weiter. Also es kommt vielleicht auch noch mit dazu. Es gibt natürlich auch ein paar Challenger-Turniere, die dann vielleicht nicht ganz diesen Maßstab haben. Das muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Aber ein Challenger-Turnier auf den Kanarischen Inseln spielen zu müssen, ist jetzt nicht das Schlimmste, was passiert.
Nein.
Der kanarische Winter ist auch ganz nett. Ich weiß, der Sommer in Melbourne ist natürlich auch toll, aber der Winter auf den Kanaren hat dann eben auch so seine Vorteile. Ja. Und wie gesagt, spielerisch glaube ich, man hat es gesehen und das war halt das Interessante, dass er dann doch vielleicht einen Schritt weiter ist als die Konkurrenz. Einfach von den Grundschlägen her, vom gesamten Spielwitz, das er an den Tag gelegt hat, dass er eben auch mehr Varietät in dieses Spiel reinlegen konnte als vielleicht die meisten seiner Kontrahenten. Und das hat ihm am Ende eben dann auch den Titelgewinn gebracht und mit Ausnahme der ersten Runde auch ungefährdet, das muss man sagen. Und wenn du ja als, jetzt wollen wir mal schauen, als ist so umgesetzt sogar gewesen, oder? Ich weiß gar nicht. Naja, Vierter, Entschuldigung, war Nummer 4 gesetzt. Aber nichtsdestotrotz, da kommen dann natürlich schon die ein oder anderen Spieler, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Und ja, dementsprechend hat er das sehr gut gemacht. Und ich glaube, vielleicht eben das nötige Selbstvertrauen jetzt für den Rest der Saison getankt.
Bevor dir jetzt weiterhin die Stimme versagt, machen wir lieber Schluss mit diesem Podcast. Entschuldigung. Kein Problem, man merkt dir aber den Kampf an. Was ist dein nächstes Ziel für Challenger, ganz kurz?
Das nächste Ziel für Challenger ist wahrscheinlich Hamburg, was in den März verlegt wurde. Und wenn nicht nochmal ein Comeback nach Tenerife kommt, das kann ich im Moment noch nicht so sagen, aber wir haben ja im Moment jetzt ein paar Turniere in Deutschland jetzt und das ist natürlich ganz toll. Also jetzt die Woche eben Koblenz noch und diesmal wird es dann so sein, dass wir nicht so lange warten müssen, bis ein nächstes Turnier in Deutschland stattfinden wird, weil wie gesagt das Challenger, traditionelle Turnier aus Hamburg, was immer im Oktober stattgefunden hat. Jetzt also in den März wandert übrigens alleine ohne ITF-Turnier. Das heißt reiner Fokus auf das Challenger-Turnier. Und dadurch finde ich ganz gut, ist der Abstand nicht so weit, bis das nächste Event in Deutschland stattfindet, weil sonst war es immer, glaube ich, Heilbronn dann tatsächlich erst so zu den French Open. Also diesmal haben wir einen kleinen Zwischenstopp da im Kalender, was vielleicht nicht schlecht ist.
Und jetzt müssen wir wirklich aufhören. Deine Stimme versagt dir immer mehr. Das war es mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner der ersten 2024. Wir hoffen, das hat euch gut gefallen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Ihr bewertet dann nicht nur die Challenger Corner, sondern auch Chip and Charge. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns folgen wollt, dann macht das auf Twitter, Blue Sky oder Instagram und tennistourtalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein. Dort ist Florian dann auch auf diversen Plattformen im Social Media vertreten. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den will ich auch eine kleine Unterstützung zukommen lassen, weil das ist ja tatsächlich immer noch ein Hobbyprojekt von uns, dann freuen wir uns über Zuwendung entweder per PayPal oder per Steady. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.